Herzlich willkommen beim Tri-Circuit Podcast. Der Tri-Circuit ist die offizielle Triathlon-Breitensportserie der Schweiz. Sei dabei und teile mit uns deine Erlebnisse und Emotionen. Eine Serie, 11 Destinationen, 1000 Geschichten. Ich bin Marco Sommer, selber Triathlet, seit Jahren Podcaster und Eventmoderator und wie du hörst, komme ich aus Deutschland. Aber meine Gäste dürfen natürlich Schweizerdeutsch reden. Heute zu Gast ist Nicola Spierig-Hug, Triathlon-Olympiasiegerin von London 2012, aktuell zweifache Mutter, Kind Nummer 3 ist unterwegs und sie hat das Ziel, bei ihren 5. Olympischen Spielen in Tokio 2020 zu starten. Viel Spaß bei dem nun folgenden Interview mit Nicola Spierig-Hug. Heute ist Olympiasiegerin von 2012 im Triathlon Nicola Spierig-Hug zu Gast hier bei Tri-Circuit Podcast. Grüß dich, Nicola.
Hallo miteinander. Hallo, Marco.
Hallo. Vielen Dank, dass du heute mit an Bord bist, dass du dir die Zeit nimmst, weil ich glaube, du hast eine Menge um die Ohren, ja, den Umständen entsprechend, sage ich mal.
Ja, genau. Es ist immer etwas los mit der Familie sowieso und mit Training und Events. Also sicher. Es wird mir nicht langweilig.
Mhm. Und ich habe gesehen, du bist zum dritten Mal schwanger und befindest dich, wir haben uns im Vorgespräch ganz kurz darüber unterhalten, in der 36. Schwangerschaftswoche.
Ja, es geht langsam am Ende zu und wir freuen uns sehr aufs Kind.
Das glaube ich dir, aber es ist schon, ja, das ist jetzt so die heiße Phase, würde ich mal sagen.
Ja, also es ist die Phase, wenn ich noch versuche, möglichst viele Sachen fertig zu machen oder zu organisieren für nachher auch, weil alle, die Kinder haben, wissen, mit einem Neugeborenen und zwei nebendran wird es sicher nicht einfacher oder es läuft sicher nicht weniger und ich werde ja dann auch versuchen, wieder relativ schnell ernsthaft einsteigen ins Training. Und von dem her ist jetzt die Phase, wo ich noch Sachen fertig mache und auch Fotobücher noch nachtragen und solche Sachen.
Okay. Das heißt, was genau musst du jetzt noch organisieren? Weil ich denke mal, du bist zum dritten Mal schwanger, so Wickeltisch und sowas hast du alles da, oder?
Ja, genau. Also fürs Baby ist alles organisiert. Es geht mehr um Sachen, die ich für den Sport jetzt schon organisieren kann, gewisse Produkte nachbestellen für die Saison, Wettkampfdress organisieren, die eigentlich nicht in die Vorbereitung von einer Geburt gehören, aber für mich natürlich einfacher sind, zum jetzt zu machen, als wenn wir dann mit 3 Kindern Chaos haben zu Hause und ich noch sollte eben nebendran organisieren, was für den Sport nötig ist.
Sicher, klar. Okay, verstehe ich. Ich hätte gesagt, oder so zur Einführung, dass wir nochmal ganz kurz sprechen über deinen Weg in den Triathlonsport. Weil, okay, ich denke mal, die meisten Schweizer werden dich kennen, insbesondere in der Triathlon-Szene ganz besonders. Aber wann und wie ging es bei dir los überhaupt mit dem Triathlonsport?
Ich habe meinen ersten Triathlon 1992 gemacht, also als ich 10 Jahre alt war. Vorher bin ich einfach sehr, sehr polysportiv gewesen. Ich habe Sportlehrer als Eltern, ich habe lange Basketball gespielt, bin in die Meitlehrigen, bin Ski gefahren und gesnowboardet im Winter viel. Also ich bin einfach sehr sportlich aufgewachsen und habe dann durch meinen Vater und Onkel, die aus Spass Triathlon gemacht haben, meinen ersten Triathlon dann im 1992 gemacht. Übrigens glaube ich gleich wie der Sven und der Rudi Wild.
Echt?
Ja, wir sind dort damals Konkurrenten gewesen. Wir haben gleichzeitig angefangen und oft die gleichen Wettkämpfe gemacht als Schüler und Jugendliche, ja.
Ah, lustig, okay. Das heißt, seit der Zeit kennt ihr euch dann schon?
Genau, ja.
Irre. Hast du damals, ja, ich meine, du hast erzählt, aus dem sportlichen Elternhaus, dann so das erste Triathlonrennen. Welche Erfahrungen hast du so in deinem allerersten Triathlonrennen gesammelt?
Ja, mir hat es sehr viel Spass gemacht. Also es ist wirklich, es ist natürlich eine Herausforderung gewesen, nur schon in einem See zu schwimmen als 10-Jährige, wo es Fisch drin hat, das ist speziell gewesen für mich. Ich habe gefunden, ja, beißen die dann nicht. Aber mir hat es extrem viel Spass gemacht. Ich habe müssen als Drittklässlerin gegen 6-Klässlerinnen starten. Es sind einfach alle Kategorien dort zusammen gewesen. Und bin Zweite geworden, also bin sehr zufrieden gewesen. Und mir hat von Anfang an die Abwechslung gefallen, die man beim Triathlon hat, dass man sich eben nicht muss auf eine Sportart festlegen, sondern 3 verschiedene hat.
Klasse. Wann kam so der Schritt so Richtung, jetzt mache ich Triathlon als Beruf, als Profi?
Ja, das ist eigentlich kein bewusster Schritt gewesen. Also ich habe mich zuerst mal müssen entscheiden, was für eine Sportart mache ich wirklich. Wie gesagt, ich war der Nachwuchsauswahl im Basketball gewesen. Ich bin in der Leichtathletik dann so mit 17 erfolgreich gsi, in dem Sinn, dass ich an der grossen Europameisterschaft zweimal Silbermedaille geholt habe bei den Junioren. Und es ist dann aber irgendwann natürlich nicht mehr alles gegangen zusammen. Ich habe mich nicht mehr so entscheiden. Und dort war mal der Entscheid Triathlon, weil, wie vorher angesprochen, mich hat eigentlich die Vielseitigkeit fasziniert, dass ich eben, auch wenn ich mich haben für einen Sport entscheiden, immer noch drei Disziplinen haben dürfen ausüben, trainieren und einen Wettkampf. Bewusst den Profisport, ich als normale Gymnasium an der Kanti Bülach gemacht und dann habe ich Jus studiert an der Uni in Zürich. Mhm. Und ich habe jeweils einfach am nächsten Semester bin ich nicht viel dort gewesen oder habe ich nicht viel studiert vor den Olympischen Spielen. Aber wirklich absolut Profi ohne Studieren bin ich erst nach dem Abschluss von meinem Jurastudium gewesen, 2010.
Das heißt, du hast eine Grundlage gelegt vom Jurastudium?
Genau, ich bin Juristin eigentlich.
Das ist immer eine super gute Voraussetzung. Also es ist immer super, wenn man einen Juristen zu Hause hat.
Ja, für mich ist eine Ausbildung wichtig gewesen. Also ich komme aus einer Lehrerfamilie, zwar Sportlehrer, aber gleich Lehrer. Das heisst, Ausbildung ist immer wichtig gewesen. Es ist für mich klar gewesen, dass das an erster Stelle steht. Und ich glaube, das hat mir für den Sport auch sehr viel gebracht, die Sicherheit, eben eine Ausbildung zu haben und können sagen, ob es jetzt im Sport wirklich klappt schlussendlich und wirklich ich erfolgreich wird. Oder dann eben, dass es nicht klappt, das ist immer das Risiko wegen einer Verletzung oder sonst etwas. Ich habe eine Ausbildung und ich kann immer etwas machen, nebendran in dem Sinn.
Nee, das macht Sinn, absolut. Ein gescheites Fundament zu haben, auf das man später dann zurückgreifen kann. Das heißt, du hast auch vielleicht im Jura, im Berufsleben dann bereits gearbeitet oder noch nicht?
Nein, ich habe eigentlich noch nie gearbeitet drauf. Ich habe wirklich einfach ein Studium abgeschlossen. Okay. Ich bin nach dem Olympiasieg 2012 in London einmal schauen, habe ein Jobangebot gehabt. Ja. Aber habe mich dann eigentlich dagegen entschieden, weil ich halt immer noch, meine Leidenschaft ist immer noch der Sport gewesen und habe gefunden, ich möchte noch ein bisschen weitermachen im Sport.
Ich meine, du hast, und ich habe das auch eingangs gesagt, du bist Olympiasiegerin 2012 in London im Triathlon geworden. Und erstmal riesen Gratulation dafür. Und würdest du das Rennen oder den Sieg, die Goldmedaille so als dein absolutes sportliches Highlight bislang bezeichnen, oder?
Rein vom Effekt, was es hat, ganz sicher ja. Also Olympiasiegerin zu werden, ist unglaublich. Einerseits von den persönlichen Emotionen und vom Erlebnis her, andererseits eben, was es alles auslöst. In der Schweiz ist es vielleicht noch ein bisschen spezieller als in anderen Ländern, weil in der Schweizer Geschichte gibt es genau 4 Frauen, die an Olympischen Sommerspielen eine Goldmedaille geholt haben. Und die erste hat das im 1900 gemacht. Also ist wirklich etwas sehr Seltenes auch, ganz Spezielles. Und hat darum auch viel ausgelöst. Ja. Jetzt für mich Highlight, ja, sicher Olympiamedaille, Goldmedaille ist ein riesen Highlight gewesen. Aber es gibt auch ganz andere Rennen, also die Silbermedaille in Rio mit Familie können zu holen, ist auch wahnsinnig eindrücklich gewesen. 6-mal Europameisterin, aber dann eben auch Rennen, wo man vielleicht gar nicht wahrgenommen hat in der Öffentlichkeit, wo ich vielleicht verletzt gewesen bin und wieder zurückgekommen bin. Ja. Ich habe in 2008 vor den Olympischen Spielen in Peking eine Knieverletzung gehabt und habe nicht gewusst, ob ich Quali schaffe. Mhm. Und dort am Weltcup nur schon Qualifikation zu arbeiten dann und irgendwie Siebter zu werden oder so, wo für die Öffentlichkeit nichts bedeutet hat, ist für mich wahnsinnig emotional gewesen, weil ich es einfach geschafft habe, zum zurückzukommen und nach der Verletzung gleich die Qualität zu arbeiten. Also es gibt Momente im Sport, wo auch sehr emotional und eindrücklich sind und ein grosses Erlebnis, wo nicht einmal unbedingt dann in den Resultaten sozusagen zu sehen sind.
Ja, du sagst schon, ich meine, Olympia, Peking 2008, 7. Platz, ich meine, dennoch Top 10, das ist ein Wahnsinnsergebnis, ja, also bei Olympischen Spielen hier.
Ja, also in Peking selber bin ich dann 6. geworden, genau, das ist sicher sehr gut gewesen, von den Umständen her, das, was ich machen konnte, dort war ich sehr zufrieden gewesen. Ja. Und ja, das ist dann der Anfang gewesen, von auch ein bisschen daran glauben, dass eine Medaille möglich ist. Mhm.
Vielleicht eine ganz blöde Frage, aber ich meine, wenn man jetzt in deinem Fall 2012 halt eigentlich so das ultimative Ziel eines Sportlers erreicht, was motiviert dann überhaupt noch weiterzumachen?
Einerseits ist es immer noch meine Leidenschaft. Also ich trainiere wahnsinnig gern und ich gehe sehr gern an den Wettkampf, gehe meine Grenzen ausprobieren. Mich fasziniert der Prozess, wie weit kann ich gehen, wo sind meine Grenzen. Und der ist in London eigentlich noch nicht abgeschlossen gewesen. Also mein Trainer und ich haben nicht das Gefühl gehabt, dass ich das beste Rennen von meinem Leben gewesen. Es ist zwar vielleicht das beste Resultat gewesen, weil mehr als Olympiasiegerin etwas Größeres gibt es in unserer Sportart eigentlich nicht. Aber von mir rein persönlich, ich habe gewusst, es gibt andere Herausforderungen, die mich immer noch faszinieren. Ich mache es immer noch gern. Ja. Und von dem her habe ich mich entschieden, zum Weitermachen.
Es gibt auch andere Sportler, die danach, nach so einem Riesenerfolg, ich meine, es ist auch, man hat da jahrelang das Ziel vor Augen und dann erreicht man das Ziel und dann, was motiviert dann noch weiter, die dann vielleicht unter Umständen in so eine Art, kleines Motivationsloch fallen. Ging es dir ähnlich oder hast du einfach danach sofort ein neues Ziel gefasst und weitergemacht?
Ich glaube, Olympische Spiele, so ein riesiges Ziel, wo man zum Teil 4 Jahre oder sogar noch länger darauf hinschafft, es ein riesen Hype ist, auch von der Öffentlichkeit, von der Aufmerksamkeit her, vom Druck, von der Erwartungen her, da ist sicher Gefahr, dass man nachher in ein Loch geht, weil das Ziel plötzlich weg ist, wo man jahrelang darauf hingeschafft hat. Bei mir ist es so gewesen, dass ich eigentlich jedes Mal etwas anderes gehabt habe, wo ich dann weitergemacht habe. Also nach Peking bin ich zurück an die Uni und habe darauf hingeschafft, um mein Studium abzuschliessen. Und nach London haben mein Mann und ich geheiratet, wir haben ein Haus gekauft, ich bin schwanger geworden. Also es hat so viele Sachen gehabt, da bin ich sicher nicht in ein Loch gefallen. Also ich habe eigentlich immer nach den Olympischen Spielen etwas anderes, ganz, ganz anderes, aber auch sehr Wichtiges im Leben gehabt, wo ich mich in dem Sinne darauf konzentriert habe und so nicht in ein Loch gefallen bin.
Ja, du hast schon erwähnt, ich meine, du hast eine Familie dann gegründet, zusammen mit deinem Mann, Reto Hug.
Genau.
Ebenfalls ehemaliger Triathlon-Profi. Ich meine, das ist natürlich auch eine gute Voraussetzung, wenn man einen Partner hat, der auch so das Triathlon-Leben so von innen her kennt, der auch vielleicht dann manche Situationen jetzt bei dir, manche Trainingssituationen einfach super gut nachvollziehen kann. Wenn es heißt, mir jetzt geht's ins Trainingslager, dann ist man vielleicht auch von der Familie weg. Ich glaube, ich stelle mir das schwierig vor, wenn man einen Partner hat, der das ganze Triathlon-Leben halt vorher noch nicht so mitbekommen hat.
Ja, das ist sicher ein riesen Vorteil. Also einerseits hat der Reto Verständnis für mein Leben, für unser Leben. Mhm. Er ist ein genau gleich guter Triathlet gewesen wie ich, ebenfalls an 3 Olympischen Spielen gewesen, Vize-Weltmeister, Europameister. Also er weiß genau, was es heisst, das Leben zu führen. Er weiß, was es heisst, zu gewinnen oder eben auch zu verlieren. Ich kann das alles nachvollziehen. Ist Sportphysio nebendran, also kann mich ab und zu auch beraten, ob jetzt das eine Verletzung sei oder ob ich weiter trainieren kann. Aber am allermeisten bringt mir eigentlich seine Unterstützung als Partner. Wir haben die Rollen getauscht. Er hat die Hauptverantwortung für Kind und ich gehe arbeiten, habe meinen Beruf als Triathletin. Und das ist wahnsinnig wichtig. Also wenn wir das nicht hätten können machen, wenn er nicht die Rolle übernommen hätte und die Hauptverantwortung für Kinder übernommen hätte, dann würde ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr Spitzensport machen. Und auch Trainingslager. Ich bin nicht so viel weg von der Familie, weil eben der Reto sehr viel mit den Kindern zusammen mitkommt in Trainingslager und das bringt mir extrem viel.
Super. Ja gut, nächste Frage müsste ich eigentlich theoretisch dem Reto selber stellen, weil ich stelle mir das auch nicht so easy vor. Ich meine, weil ihr lebt im Prinzip ein anderes Familienrollenverhältnis. Ich meine, normalerweise so das Klassische halt nie, der Mann geht halt nie arbeiten, bringt die Mammuts nach Hause, ernährt die Familie in der Höhle, so ungefähr. Und bei euch ist es etwas anders. Ja, ich stelle mir das auch nicht so easy vor, für den Reto vielleicht damit umzugehen, oder?
Ja, genau, es ist für uns beide, also es ist ein Familienmodell, wo eigentlich in Theorie anerkannt ist, aber gleich noch in gewissen Gesellschaftsschichten oder bei gewissen Menschen so ein bisschen Stirnrunzeln hervorruft. Irgendwie so ein bisschen die Meinung, ja, ein Mann kann das weniger gut als eine Frau, wo ich absolut dazu kann sagen, nein, vielleicht kommt es auf den Mann drauf an, aber mein Mann kann das wahnsinnig gut. Und gerade so gut wie ich. Also ich kann wirklich beruhigt dreimal pro Tag zum Haus auslaufen und meine Trainings machen und weiss, dass er das genauso gut macht zuhause wie ich. Eben so Stirnrunzeln, wenn die Frau geht arbeiten, 100%, wie ich es eigentlich mache. Es ist wirklich, ja, es wird noch nicht sehr viel gemacht, vor allem in der Schweiz. Und darum ist es auch ein bisschen speziell und gewisse finden das super und kommen auch und sagen, hey, wir finden das wahnsinnig gut, eben auch vom Reto, dass er das macht. Und andere finden ihn gewöhnungsbedürftig. Ist sicher auch für den Reto manchmal eben speziell, wenn er ins Mutter-Kind-Turnen geht als Mann oder wenn er halt viele Sachen macht mit den Kindern, was sonst Frauen mit den kleinen Kind machen oder heimfliegt allein mit ein oder zwei Kindern, hat er amigs gelacht, weil ihm so viel Hilfe angeboten worden ist, weil ihm eben nicht zutraut worden ist als Mann, dass er das kann allein. Also es ist, man merkt schon, dass das noch nicht so alltäglich ist, ja.
Das stimmt, ja. Kann ich gut nachvollziehen, weil ich war bei Kind Nummer 2 auch zu Hause, habe Elternzeit genommen und war auch immer so halt der einzige Mann halt wie in den beim Babyschwimmen und Babyturnen und so. Und bin immer belächelt worden, bis die dann immer mal mitbekommen haben, dass man es doch hinkriegt, ja. Und
genau, also ich glaube, das kommt überhaupt nicht darauf an, ob man Mann oder Frau ist. Die Frage ist, was für ein Typ ist man, macht man das gern und so weiter. Aber eben, der Reto macht das also wirklich super bei uns. Klasse.
Da muss man sich den Respekt bei den Müttern dann erarbeiten, sage ich mal.
Jawohl, genau.
Wahnsinn. Aber wie geht's dir dabei? Ich meine, du bist Mutter, fällt dir das dann leicht, dann einfach zu sagen, okay, jetzt gehe ich meinem Beruf nach, jetzt trainiere ich und obwohl du vielleicht doch dann die Zeit auch mit deinem Kind verbringen könntest?
Also wir sehen es eigentlich als grosses Privileg, das jetzige Leben, das wir jetzt haben. Weil einerseits hat der Reto viel von den Kindern, er ist viel zuhause, er hat ganz klar noch andere Aufgaben. Wir haben zum Beispiel eine Kindertriathlon-Serie in der ganzen Schweiz, die er dort organisieren. Super. Also es ist nicht so, dass er absolut 100% nur Hausmann und Familienvater ist. Ja. Aber er geniesst die Zeit, die er hat mit den Kindern. Und ich arbeite zwar viel, aber durch meinen speziellen Job als Triathletin sehe ich Kinder eben gleich sehr viel auch, weil ich komme nach jedem Training wieder heim, bin da, kann mit ihnen spielen, ich kann mein Training zum Teil auch so wirklich legen, dass ich es eben sehe, also dass ich erst nach dem Morgen zum Haus ausgehe und beim Mittag wieder da bin. Und das schätzen wir sehr, dass wir zusammengenommen eigentlich wahrscheinlich mehr Zeit mit den Kindern haben als viele andere ältere Paare.
Toll. Färbt auch deine Sportlichkeit oder ja, eure Sportlichkeit auch auf die Kids schon ab ein bisschen?
Ja, ich glaube, das ist noch schwierig zum jetzt schon sagen. Also uns würde es natürlich freuen, wenn sie ebenfalls sportlich werden würden. Absolut, muss absolut nicht Spitzensport sein, sondern soll heissen, wenn sie eine Sportart finden, die ihnen gefällt, wenn sie sich gerne bewegen. Bis jetzt ist das so. Aber niemand weiß, wie sich Kinder entwickeln. Manchmal finden sie das lässig, was die Eltern machen. Manchmal kehrt es dann auch und sie finden es plötzlich eben nicht mehr lässig. Aber uns hat der Sport einfach wahnsinnig viel gegeben, auch fürs Leben. Auch, dass wir viel haben können lernen, auf ein Ziel hinschaffen oder nicht gerade aufgeben bei einem Problem, wo wir eigentlich durch den Sport gelernt haben, auch fürs alltägliche Leben. Und das wäre schon schön, wenn wir gewisse Sachen ihnen könnten mitgeben von dem Jahr.
Ja, auch Lösungen zu finden, wenn eine Situation zum Beispiel auch ein bisschen komplizierter ist, etwas anders ist als normal. Ich meine, wenn du zum Beispiel Spitzensport mit Familie vereinbarst und was ging dir da durch den Kopf, als du zum ersten Mal erfahren hast, okay, wow, jetzt werden wir Familie. Hast du da irgendwie ein bisschen Zweifel gehabt, ob du dann den Spitzensport, so wie ihn bis dahin betrieben hast, dann noch fortführen kannst, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben da bewusst, der Reto und ich haben das bewusst besprochen und ich habe gesagt, ich möchte London als, ja, für ich sage, egoistische Athletin vorbereiten und mich eben wirklich nur mehr so auf mich konzentrieren und absolut 100% so können die Olympischen Spiele vorbereiten. Und darum haben wir uns bewusst entschieden, zum ersten nach London eine Familie zu haben. Also wir sind dort schon 10 Jahre zusammen gewesen. Der Reto ist älter als ich, Familie war definitiv ein Thema gewesen, aber für uns beide klar, nach London. Und für mich ist das sehr wichtig gewesen, weil nach London habe ich können sagen, ich habe eine wahnsinnig schöne, lange, mega erfolgreiche Karriere gehabt. Und es wäre okay für mich, wenn ich die jetzt abschliessen würde. Also wenn durch das Baby, das jetzt kommt, durch die Familie, die jetzt kommt, das Neue, der Spitzensport irgendwie nicht zu vereinbaren wäre, wenn ich entweder körperlich nicht mehr auf dem Level Sport machen könnte oder wenn ich auch mental plötzlich anders würde denken, also keine Motivation mehr hat für die Wettkämpfe, weil eben Familie an erster Stelle steht und das steht sie definitiv. Dann bin ich mir sehr bewusst gewesen und ich habe mich eigentlich von dem her auch können freuen auf das Baby und das einfach auf mich zukommen lassen, wie es dann ist nachher, weil ich gewusst habe, es ist okay, wenn jetzt die Karriere vorbei wäre.
Gut, du hast die Liste der Erfolge danach hat mir auch gezeigt, du hast dann weitergemacht und warst dann in London 2016. Aber die Vorbereitung war nicht so easy. Ich meine, du hattest
auf Rio, ja.
In Abu Dhabi. Ich glaube, das zehrt auch ganz schön an der mentalen Kraft, wenn man sich halt mehr auf so ein Ziel dann halt nie vorbereiten will und dahin möchte. Welche Verletzung war das nochmal?
Ja, ich habe in Abu Dhabi am ersten internationalen Rennen von der Saison 2016 einen Velosturz gehabt, unverschuldet, also wegen anderen Fahrerinnen und hat die Hand gebrochen. Und das ist so, wie du sagst, also es ist sehr, sehr schwierig gewesen, zuerst einmal zum Einschätzen, was heisst das jetzt? Von Abu Dhabi aus den Schweizer Experten angerufen und die haben gefunden, ja, 4-5 Wochen gar nichts machen. Und ich habe genau gewusst, dann ist Rio eigentlich eine Medaille in Rio eigentlich nicht mehr möglich. Und habe denen dann gesagt, oder dem Experten gesagt, ja, also es ist keine Option, gehen Sie noch mal studieren, was es noch gibt. Und ich habe das Glück gehabt, dass der dann das gemacht hat und wieder zurückgekommen ist und hat gefunden hat, ja, wenn man 3 Platten und 20 Schrauben in die Hand rein macht, dann können Sie es früher wieder bewegen. Und das haben wir dann gemacht, genau. Also sind alle Mittelhandknöchel, die 3 sind gebrochen gewesen. Und die hat man dann recht müssen fixieren. Aber schlussendlich ist es körperlich, eigentlich kann ich schnell wieder etwas machen, aber natürlich auf einem anderen Niveau. Langsam muss ich anfangen, der Hand auch die Energie geben, damit sie kann heilen. Und mental, ja, ist es sehr schwer gewesen. Also gleichzeitig am Anfang mich nicht einmal können selber versorgen, in dem Sinne, ich konnte nicht die Schuhe selber binden, ich habe den Rostschwanz hat meine Mama müssen machen, da hat er noch etwas Neues gelernt. und gleichzeitig irgendwie mich darauf konzentrieren, mal, ich will in ein paar Monaten mit den Besten von der Welt an der Startlinie stehen und nochmal eine Medaille holen, das ist schon sehr schwierig gewesen.
Aber du hast scheinst ein tolles Umfeld, nicht nur in der Situation, sondern grundsätzlich zu haben, weil ich glaube, dein Trainer Brad Sutton, wenn ich richtig informiert bin oder ein Video gesehen habe, der hat dir sogar so spezielle Paddles gebastelt, irgendwie aus Frühstücksbrettern, kann das sein?
Ja, genau. Der Brad ist sicher eine wichtige Person. Ja, ich habe ein riesiges Umfeld, ein wahnsinnig gutes Umfeld, da braucht es ganz viel Leute, ganz viel Hilfe und Support, damit ich weiterhin so auf dem Level Sport machen kann. Und das habe ich, da bin ich sehr dankbar. Der Brett ist einer, der sich immer hat auch an die neue Situation anpassen und das wahnsinnig gut gemacht hat. Also, es ist ein Kind in mein Leben gekommen und für ihn ist ganz klar gewesen, dass dann das Training muss umgestellt werden, dass die Familie Priorität hat, dass ich kann sagen, heute will ich in den Zoo mit meiner Familie, braucht den Nachmittag frei und dann hat er um das herum geplant oder macht das immer noch. Und gleich hat er eigentlich, geht er immer mit Verletzungen um. Also die Verletzung ist da und dann ist für ihn klar, okay, wie können wir das Ziel trotzdem erreichen, was müssen wir ändern, um mit diesen spezifischen Umständen eben das Beste rauszuholen. Und das sind manchmal dann sehr spezielle Trainingsformen, wie eben mit Küchenbrettchen umgewandelt in Paddles zu schwimmen oder ganz viele andere Sachen, wo andere Trainer wahrscheinlich nie drauf kämpfen und er aber wirklich sehr viel Zeit investiert, um dann mit solchen Innovationen das Beste rauszuholen.
Klasse. Wie seid ihr nicht zusammengekommen, Brad und du?
Ja, wir haben uns gegenseitig nicht so lässig gefunden. 1999, als ich die erste Junioren-Europameisterschaft gewonnen habe. Ist ein Schweizer Athlet, der mit ihm trainiert hat, damals ein Elite-Athlet zu mir gekommen und hat gesagt, du wirst nie richtig schwimmen lernen, wenn du nicht zum Brad Sutton gehst. Und hat mir dann ein bisschen von dem Herr Sutton erzählt. Und je mehr das erzählt hat, desto mehr habe ich gefunden, was ist das für ein Typ? Ich will ganz sicher nie mit dem zusammenarbeiten. Ja. Ich bin damals auch noch in der Schule gewesen und also es wäre gar keine Option gewesen, eigentlich mit 17, als ich dort gewesen bin, nach Lesen, wo sie damals trainiert haben, in die Gruppe zu trainieren. Aber ich habe angefangen, ein bisschen über den Trainer herauszufinden. Ich habe auch mit Athleten geredet, die er trainiert hat. Und je mehr, dass ich gehört habe, desto weniger habe ich eigentlich gehalten von ihm. All die Geschichten, die man gehört hat, habe ich gefunden, nein, das gibt es ja nicht. Ich will nie mit so jemandem zusammenarbeiten. Und er hat, glaube ich, ein bisschen ähnlich gedacht über mich, wenn ich über ihn gefunden, die macht viel zu wenig aus ihrem Talent. Ja, könnte viel mehr aus sich machen und macht es nicht. Er hat mich dann gefragt, im 2005, ob ich möchte mit ihm trainieren und ich habe ganz klar gesagt, nein. Und dann ein bisschen später am Zürich Triathlon bin ich gegen eine von seinen Athletinnen, gegen Mariana Ohata, damals eine gute Brasilianerin, die im Weltcup vorne mit dabei war, ja. Habe ich den Wettkampf gemacht, bin aber dann schlussendlich weit voraus gewesen im Laufen und der Brad ist im Weg hineingestanden halbe und hat irgendwie mir gesagt, you make me cry. Was mich natürlich verrückt gemacht hat, gefunden hat, geht's dem eigentlich noch? Seine Athletin ist weit, weit hinter mir und er sagt mir so etwas während dem Rennen. Für ihn nur eine Taktik, dass ich nochmal mit ihm geredet habe nach dem Rennen, weil ich habe dann eben wieder zu ihm gegangen und habe ihm vor allem nachher ein E-Mail geschrieben mit allem, was ich nicht gut finde an seiner Trainingsmethode und warum dass ich nicht mit ihm trainieren würde. Und habe gedacht, ich höre nie mehr vom Brad. Und zu meinem Erstaunen hat er dann zurückgeschrieben, quasi don't judge a book by its cover, also ich soll nicht von außen einfach beurteilen, sondern ich soll doch mal schauen, auflesen. Und das hat mich dann irgendwie dazu bewogen, zu sagen, ja, warum eigentlich nicht? Weil die Athleten, die mit dem Brad trainiert haben, die sind eigentlich alle sehr nett gewesen. Und das ist so ein bisschen der Kontrast gewesen, den ich nicht auch verstehen konnte, wieso trainieren all die netten Athleten mit dem völlig verrückten Coach. Und ich bin dann mal auf Lesa schauen und habe dort ganz ein anderes Umfeld erlebt, wie ich eben aus der Geschichte vermutet habe, dass es ist. Und andererseits hat mich schlussendlich überzeugt, dass mir der Brad jedes Training hat können genau erklären, warum und wieso, dass er das macht, für was dass es gut ist, was das Ziel ist. Und so eigentlich ganz anders reagiert hat, wie ich ihn so aus der Geschichte erlebt hat, dass man einfach muss machen, was er sagt. Das hätte ich nicht können. Ich bin eine Athletin, wo immer muss wissen, warum mache ich das Training, was ist das Ziel und was ist der Zweck. Und das hat er wirklich, und das hat er auch gemacht. Er hat mir bei jedem Training erklärt, warum machen wir das. Und schlussendlich, obwohl wir sehr, sehr verschieden sind und immer noch viele Diskussionen haben, hat die Zusammenarbeit dann eben sehr, sehr gut geklappt, weil wir immer wieder einen Weg zusammengefunden haben und weil er mir immer hat können erklären, wieso und warum.
Klasse. Ja, ist eine Person, die auf jeden Fall polarisiert. Manche mögen ihn halt etwas weniger, aber ich meine, die Erfolge sprechen für sich. Also ich meine, jetzt in deinem Fall zum Beispiel trainiert auch Dani Larif.
Genau.
Ja, die Erfolge seiner Athleten sprechen entsprechend für seine
Auf jeden Fall. Ja, also ich trainiere mittlerweile, was uns selber erstaunt, irgendwie etwa seit 2006 mit ihm. Das sind wie viele Jahre? 13 Jahre schon bald. Ja. Also wirklich sehr lang. Das ist auch eine wahnsinnige Fähigkeit von ihm, um immer wieder das Training verändern, um immer neue Impulse zu geben, immer neue Herausforderungen auch für mich. Ja. Er hat eine wahnsinnige Menschenkenntnis. Er behandelt eben nicht alle Athleten gleich, sondern es hat jeder Einzelne ein anderes Trainingsprogramm und es hat auch jeder Einzelne vom Mentalen her behandelt er anders. Und klar, er ist ganz eine spezielle Person, aber ich glaube, zum Aussergewöhnliches erreichen, ist eben manchmal wirklich so eine Person gefragt, die speziell ist und nicht eine, die das macht, was alle anderen machen.
Und ich habe gesehen in der Vorbereitung, ich meine, du startest ja nicht nur auf Kurzdistanz, olympische Distanz, sondern du hast auch 2014 mal Langdistanz ausprobiert und das auch erfolgreich. Wie kam es eigentlich dazu?
Ja, das ist dann eine Überlegung gewesen, nach Olympischen Spielen in London, nach dem Olympiasieg, eben neue Herausforderung. Klar, zuerst ist mal die Familie gekommen und wie ich vorher erklärt habe, ich habe nicht gewusst, ob ich weitermache oder nicht. Mhm. Aber als ich wieder angefangen habe zu trainieren im 2013, ist wichtig für mich, zuerst zu wissen, kann ich wieder zurückkommen. Also wir haben zuerst auf dem Weltcup gearbeitet, wo ich dann auch gewonnen habe. Ja. Und dann ist aber klar gewesen, ich will eine bessere Athletin werden. Und für den Brett hat das geheissen, mehr laufen. Also wir haben zuerst das Ziel Marathon-Europameisterschaften gesetzt im 2014, wo in Zürich stattgefunden hat. Mhm. So habe ich ein neues spannendes Ziel gehabt, also eine neue grosse Herausforderung. Und vom Training her bin ich natürlich einiges mehr gelaufen und habe mich so können verbessern, neue Impulse setzen als Athletin. Mhm. Und nach dem Marathon ist dann so ein bisschen die Frage gewesen, ja, was ist das Nächste? Gehe ich auch wieder zurück auf Kurzdistanz? Und wir haben dann relativ kurzfristig eigentlich entschieden, zum einen Ironman zu machen, auch weil ich viel mit Langdistanzlern trainiere. Und das ist immer so ein bisschen, ja, etwas gewesen, was wir uns gegenseitig auch aufgezogen haben. Ich habe immer gesagt, ja, Kurzdistanz ist viel härter, viel intensiver. Wir haben ja keine Ahnung. Und die Langdistanzler haben gesagt, ja, Langdistanz ist viel länger, viel strenger, du hast ja keine Ahnung. Und dann habe ich gefunden, also gut, ich mache jetzt mal einen Ironman, ja. Dann kann ich mitreden. Und wir haben dort eigentlich auch mit 6 Wochen Vorbereitung haben wir auf den Ironman Cozumel trainiert. Okay. Und dann habe ich eben auch mal einen Ironman gemacht.
Ja, mit Erfolg auch. Also.
Ja, genau. Genau, ich habe dort gewonnen. Also auch eben Halbdistanz habe ich sehr viel gemacht, schon vorher. Ich habe, glaube 73 gemacht und bin immer auf dem Podium gsi und habe 7 davon gewonnen. Also ich hätte sicher auch Potenzial auf der Langdistanz, aber für mich ist halt gleich noch einerseits vom Zeitlichen her ist die Kurzdistanz besser, weil ich sonst doch noch ein paar Stunden mehr auf dem Velo verbringen und okay. Hier nicht will, von der Familie her nicht will, von dieser Zeit wegnehmen und andererseits fasziniert mich halt die Geschwindigkeit doch noch ein bisschen mehr als bei der Langdistanz die anderen Herausforderungen.
Okay. Und bist du auch bei Rennen der Tri-Circuit-Serie schon mal an den Start gegangen?
Ja, auf jeden Fall. Also es sind immer gute Rennen zwischendrin als Vorbereitung. Wenn man nicht weit muss reisen, eben wenn man Schweizer Rennen kann machen, das ist immer ein Vorteil. Und es kommt immer darauf an, wie die Rennen gelegen sind. Ich mache sicher gerne ab und zu zwischendrin auch ein Zirkusrennen als Vorbereitung.
Jetzt bist du, wie ich eingangs gesagt habe, mit Kind Nummer 3 schwanger in der 36. Woche, heute beim Aufnahmedatum. Du hast aber, so wie ich gesehen habe, als Ziel Tokio 2020 dir gesteckt. Mhm. Bevor wir auf Tokio nochmal eingehen, eine ganz kurze Frage. Und zwar, ich meine, ja, im Rahmen einer Schwangerschaft, gut, ich war jetzt selber noch nicht schwanger, ja, aber. Ich kenne es als zweifacher Vater. Man ist ja ein bisschen mit auch ab und zu. Und man ist dann im Prinzip so theoretisch mit schwanger. Ich meine, als Frau, klar, der Körper verändert sich, hormonelle Veränderungen. Wie gehst du damit um? Ich meine, Spitzensportler, der normalerweise durchtrainiert ist, oder Spitzensportlerin, die durchtrainiert ist, wenig Körperfettanteil hat und dann an Gewicht zulegt, wie gehst du damit um?
Ja, also schwanger sein heisst ganz eine spezielle Situation, vor allem auch körperlich und mental. Also ja. Ich habe auch erlebt, dass sobald ich schwanger bin, auch wenn ich noch nicht viel Kilo zugenommen habe oder auch wenn man noch nicht viel sieht, ist einerseits eine wahnsinnige Veränderung für den Körper, von den Hormonen her und andererseits auch eben im Kopf für mich. Ich bin dann eigentlich immer schon von Anfang an nicht mehr bereit gewesen, um irgendwo an die Grenzen zu gehen. Einfach weil der Kopf den Mutterinstinkt gefunden hat, nein, das geht nicht mehr und so wie einen natürlichen Riegel irgendwo geschoben hat, um nicht mehr wirklich absolut ja, das Limit zu gehen, was auch super ist. Also, es soll ja auch so sein. Von dem her, das Denken wird anders. Also, Priorität hat eigentlich schon im Bauch ganz klar das Baby. Und das merke ich auch. Und auf die andere Seite muss ich aber sagen, ist Schwangersein eigentlich ja etwas Natürliches. Und es gibt ganz verschiedene Schwangerschaften. Es gibt wirklich Frauen, die Probleme haben. Die sogar liegen müssen. Das wäre mein Albtraum gewesen. Ich habe immer gehofft, ich habe eine Schwangerschaft, wo ich mich eben noch bewegen kann und habe da dreimal Glück gehabt. Aber wenn alles gut läuft in der Schwangerschaft, dann ist der Körper schon so gemacht, dass das Sport sogar gut ist für Frau und fürs Kind, also dass man sich soll bewegen und dass man sich auch noch kann bewegen. Mhm. Und jetzt klar, es gibt Sachen, zum Beispiel Rennen, die nicht mehr lustig sind, wenn man 12, 13 Kilo schwerer ist. Also da darf sich auch jeder Mann mal eine Gewichtsweste von 10 Kilo anlegen und logisch, das Laufgefühl ist nicht mehr das gleiche, man ist schwer, man fühlt sich sicher nicht mehr so wie eine Spitzenathletin. Das ist nicht mehr, ich sage immer, es ist nicht mehr lustig zum Laufen mit so viel mehr Gewicht. Schwimmen ist zum Beispiel viel besser, weil man das Gewicht halt im Wasser nicht so merkt. Und dort, also das ist wirklich eigentlich bis zum Schluss etwas, was ich bei allen Schwangerschaften gern gemacht habe und wo ich auch merke, das tut mir gut. Wenn ich mich kann bewegen kann, wenn ich kann schwimmen kann, dann tut mir das gut und es tut auch dem Kind gut.
Okay. Aber gibt es auch manchmal so, ja, so der Klassiker, irgendwie bei Schwangerschaften, dass man auf einmal Heißhunger hat auf, was weiß ich, Gurken mit Senf oder so. Gibt es auch solche Geschichten bei dir?
Ja, bei mir ist es eher umgekehrt gewesen. Ich esse normalerweise täglich Schoki. Es gehört bei mir in Ernährungsplan. Nein, ich habe keinen Ernährungsplan, aber das ist wirklich so. Ich esse sehr viel Schoki neben der gesunden Hauptmahlzeit, ist für mich das Energie, die ich verbrauche beim Training wieder. Mhm. Und beim zweiten und beim dritten Kind habe ich in den ersten 3 Monaten überhaupt keine Schoki essen. Also ich habe Schoki nicht anschauen. Mhm. Was natürlich sehr amüsant war für mein Umfeld, weil die gewusst haben, normalerweise kann ich keinen Tag sein ohne und jetzt kann ich es nicht mehr anschauen. Ja. Sonst Heißhungerattacken. Ich bin mir sehr gewöhnt vom Sport, dass ich viel essen und dass ich manchmal auch wirklich mit Hunger heimkomme und dort lasse ich meinen Körper oder lasse meinem Körper relativ viel Freiheit. Also, dass ich dann das auch, dass ich dann auch wirklich etwas esse oder viel esse und dann gibt es auch wieder Phasen, wo ich weniger esse. Da bin ich nicht so strikt in dem Sinn.
Jetzt gehen wir mal davon aus und Kind Nummer 3 ist auf der Welt. Du bist zum dritten Mal dann Mutter. Wie schnell planst du, nach der Geburt wieder ins Training einzusteigen?
Das ist etwas, wo ich nicht so strikt kann planen, weil das kommt extrem darauf an, wie die Geburt verläuft und wie das Kind dann auch ist. Also, ob das Baby schläft oder nicht schläft, ob es trinkt oder nicht trinkt. Hm. Hoffentlich gesund ist natürlich. Sicher. Und da müssen wir alle, ich und mein Umfeld, sehr flexibel sein und einmal die Geburt hinter uns bringen, eben hoffen, dass alles gut ist mit dem Baby und mit mir und von dort aus dann weitergehen und langsam wieder anfangen. Aber klar, wenn alles ideal läuft und dass alles gut geht, dann werde ich relativ schnell wieder anfangen mit Training. Weil einer der verschiedenen Pläne, die wir haben, wäre, zum schnell wieder einsteigen und dann auch relativ schnell wieder Wettkampf machen. Ja.
Wie war das bei Kindern 1 und 2? In der perfekten Welt schläft jedes Kind gleich in der Anfangsphase gleich durch, aber bei mir war es zum Beispiel so, dass Kind Nummer 2 halt nie erst nach 2 Jahren durchgeschlafen hat. Und
ja,
wenn
genau.
Wenn du dann halt, so nach zum 1, 3, 5 Uhr wach wärst, dann bist du total gerädert und fertig.
Genau. Das ist sicher etwas, was viel Einfluss hat aufs Training und ich habe die ersten 2 Kinder auch gestillt und plane das dritte ebenfalls zu stillen, nicht jahrelang, aber sicher die ersten paar Monate. Und dann ist halt auch wirklich die Frau, die aufsteht in der Nacht und das Kind stillt, das kann der Mann noch nicht übernehmen. Dann, nach ein paar Monaten, habe ich dann den Luxus, dass auch der Reto sehr viel von dieser nächtlichen Arbeit in dem Sinn kann übernehmen und dass er kann aufstehen.
Ja, genau.
Aber ja, also das beeinflusst das Training ganz sicher. Von dem her sage ich auch, ich kann jetzt noch nicht genau sagen, und das nehmen wir mit dem Brad zusammen auch von Tag zu Tag. Was ist möglich? Bin ich müde? Bin ich zu müde für ein schnelles Training? Oder ist das zum Teil auch durch die Hormone, die da helfen mit Schlafmangel am Anfang, gleich durchaus möglich? Also da ist unser Ziel, um einfach jeden Tag das Beste aus der aktuellen Situation zu machen. Ja. Und schauen, wohin das uns das führt. Ich bin schon 4 Olympische Spiele gewesen. Ich habe schon 2 Medaillen. 5. Olympische Spiel wäre mega, aber es ist absolut nichts, was ich jetzt unbedingt muss machen, sondern es ist für uns auch spannend, zum schauen, ist die Herausforderung möglich, aber ganz sicher nicht um jeden Preis. Also, die Familie steht absolut an erster Stelle. Wenn es sich vereinbaren lässt, ist es lässig, aber es muss quasi für die ganze Familie stimmen. Und das müssen wir wirklich auch zunehmen.
Aber wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass alles so glatt läuft, wie du es dir vorstellst, und dass du auch die Quali für Tokio 2020 packst, wie du es dir höchstwahrscheinlich vorstellst. Ich hätte zum Abschluss nochmal so eine kleine Tri-Blitz-Runde vorgeschlagen. Und zwar sind das 5 Fragen, wo du ja relativ spontan antworten kannst, solltest. Hast du Lust drauf? Mhm. Kommen wir zur Frage Nummer 1, und zwar: Was ist deine Lieblingsbeschäftigung am Ruhetag?
Es ist klar, Zeit mit der Familie. Also Ruhetag ist für mich sofort, kann ich Zeit mit dem Kind oder mehr Zeit mit dem Kind und mit meinem Mann verbringen. Ich finde es lässig, wenn wir einen Ausflug zusammen machen können, aber das muss überhaupt nicht grosses sein, ob im Zoo oder ein bisschen baden oder was auch immer, aber einfach mit ihnen Zeit verbringen ist sicher meine Lieblingsbeschäftigung.
Kommen wir zur Frage 2, und zwar: Was ist dein Lieblings-After-Training-Snack?
Nach dem Training habe ich eigentlich, vor allem wenn es ein strenges Training war, gar nicht so Hunger. Also es ist mehr vor dem Training, wo ich eben sehr gerne ab und zu ein bisschen Schoki esse, wo man dann auch die genügend Energie gibt und gut leicht verdaulich ist. Mhm. Nach dem Training kommt es nicht so darauf an, oder eben wenn ich wirklich ein strenges Training habe, dann nehme ich gerne einen Recovery-Shake von Sponsor oder so, wo Flüssigkeit und Energie quasi gerade mit drin ist.
Und Frage Nummer 3, hast du einen Tick, eine Marotte, sportlich oder privat?
Ja, da müssen wir nicht mich fragen, sondern mein Umfeld. also ich habe sicher mehrere Ticks. Eben einer davon ist wirklich Jockey, wo ich habe auch vor den Olympischen Spielen in London, also vor dem Olympiasieg, um 5 Uhr am Morgen habe ich eine Tafel Schoki zum Morgen gegessen. Mhm. Das mache ich normalerweise nicht. Das hat ein bisschen andere Gründe gehabt, als dass ich es einfach gerne habe. Weil dort ist man so nervös, dass man am liebsten gar nichts essen will. Und mit Schoki muss man halt wenig essen für viele Kalorien. Und es ist sehr leicht verdaulich. Also es hat wirklich auch spezifische Gründe gehabt. Aber wie gesagt, ich esse eigentlich täglich Schoki, und das ist sicher ein Tick von mir.
Okay. Ich habe mal in einem Video gesehen, hat dann dein Mann gesagt, dass du manchmal den Weg nicht findest.
Ja, also Orientierung ist sicher nicht meine Stärke. Es ist, gibt sicher Sachen, wo ich besser drin bin als in der Orientierung. Das gebe ich auch gerne offen zu. Heutzutage gibt es ja zum Glück Navis und Google Maps und vor allem auch, ich tue sehr gerne mit Männern trainieren, die sind meistens ein bisschen besser in der Orientierung, dann können die vorausfahren.
Okay, kommen wir zur 4. Frage, und zwar: Hast du ein Motto oder Motivationsspruch oder Lied oder Zitat, mit dem du dich pusht, motivierst?
Also was ich so ein bisschen gelernt habe in diesen bald schon 20 Jahren Spitzensport, ist, dass es sich eigentlich immer lohnt, für sein Ziel zu kämpfen und dranbleiben und für sein Ziel zu arbeiten, weil es gibt sicher auch Ziele, die man nicht erreicht, aber für mich aus meiner Erfahrung, der Weg und was man auf dem Weg lernt und erlebt, ist es gleich immer wert, um eben dafür zu arbeiten. Und das ist eigentlich sehr eindrücklich gewesen in meinem Leben.
Ja, super. Und letzte Frage, Nummer 5, und zwar: Was ist dein nächstes sportliches Ziel? Ich glaube, ich kenne die Antwort.
Ja, genau. Also das nächste Ziel ist, also das grosse Ziel ist ganz klar die Olympischen Spiele in Tokio 2020. Dafür muss ich zuerst Qualifikation schaffen. Und das wird auch nicht einfach, das mal, weil man einfach Zeit davor rennt. Also die Zeit für Quali ist sehr knapp durch jetzt Geburt. Und durch das, dass die Saison mit der WM-Serie-Rennen Anfang September in Lausanne schon zu Ende geht und wir bis dort nur 4 Monate bleiben. Also es wird noch eine Challenge, um überhaupt die Quali zu schaffen. Mhm. Aber ich habe ja gerne Herausforderungen und wie vorher gesagt, wir schauen, wie es geht. Wir haben Plan A, B, C, D und hoffen, dass einer von denen aufgeht.
Okay. Jetzt, um dich zu qualifizieren, du musst ein spezielles Ergebnis erreichen oder wie ist das?
Ja, es gibt verschiedene Kriterien. Ich muss einerseits unter den Top 50 in der Weltrangliste oder in der Olympia-Quali-Rangliste sein. Ja. Mhm. Also gewisse Punkte haben und ich muss Resultat bringen. Dort gibt es verschiedene Optionen. Einerseits kann ich zum Beispiel das Top 10 machen am Testevent in Tokio oder am WM-Finale in Lausanne. Mhm. Oder ich müsste einen Weltcup gewinnen, also einen Sieg am Weltcup über die olympische Distanz. Oder dann im 2020 ein bestimmtes Resultat am WM-Serie-Rennen von den ersten Rennen bis im Mai. Also es gibt verschiedene Optionen, aber wie gesagt, vom Zeitlichen her wird es halt knapp. Und dann müssen wir schauen, was die beste Option dann je nach Fitnesslevel und Planung ist.
Klar. Du hast vorhin ein Stichwort genannt, und zwar Kids Cup. Wann geht's damit los? Und gibt's da eine Website, worunter sich ja dann interessierte Hörerinnen und Hörer da mehr Informationen bekommen wollen oder können, um dann vielleicht mal ihr Kind an einem Triathlon haben starten lassen?
Ja, genau. Da gibt's sind das Jahr 9 Rennen in der ganzen Schweiz. Das fängt an im Juni. Es gibt eine Website, die ist nicolaspirig-kidscup.ch. Mhm. Aber man kann auch über meine Website, dort ist der Link natürlich auch drauf. Okay. Weil uns liegen die Rennen sehr am Herzen. Also, letztes Jahr bin ich, glaube ich, an 7 von 8 Rennen persönlich vor Ort gewesen. Super. Das Jahr wird das schwieriger werden, aber eben, ich versuche, wenn immer möglich, auch persönlich dort zu sein. Ja. Es sind Kinder von zwischen 5 und 13, 14 Jahren. Und es sind wirklich Distanzen, die alle können bewältigen können. Also, und die Kleinsten dürfen auch Flügeli oder Schwimmbrettli zum Schwimmen brauchen. Und die kommen zum Teil auch mit Stützrädli oder Likebikes. Es ist wirklich unherzig zum Schauen. Und wir freuen uns auf die Kinder. Auch in diesem Jahr, wieder im Juni, fängt es dann an.
Ja. Das glaube ich, ja. Ich kann mir schon die Blicke vorstellen von den Kids, also die leuchtenden Augen, wenn sie eine Olympiasiegerin dann an der Finishline sehen. Und
Nein, eben, ich finde es auch lässig. Das ist wirklich, es ist extrem schön zu sehen, wie sie sich einerseits ausgeben, dass es gibt jenste knappe Sprints, ja, bei den Kindern schon, und andererseits, wie sie sich aber auch freuen, wenn sie eben nicht vorne sind. Letztes Jahr haben wir 2 gehabt, wo das Hinterste gewesen sind und wo sich dann an der Hand genommen haben und zusammen den Schluss von der Strecke gelaufen sind. Also wirklich herzig.
Toll, super. Hey Nicola, dann sind wir schon am Ende des heutigen Interviews angekommen. Ich könnte noch stundenlang weiter mit dir reden.
Und, sehr gut.
Ich habe auch so viele Fragen. Ich hätte gesagt, wir machen immer mal ein Follow-up, wenn du dann aus Tokio zurück bist vielleicht.
Ja, ist gut. Vielleicht habe ich dann wieder ein bisschen mehr Zeit. Genau.
Dann darf ich mich heute bedanken für die Zeit, die du heute genommen hast, und wünsche dir weiterhin eine tolle Zeit. Bleib gesund.
Einfache Schwangerschaft und Geburt.
Eine einfache, problemlose Geburt. Das Kind ist Nummer 3. Und dass du dann, ja, so wie vielleicht vorgesehen, dann auch entsprechend schnell wieder ins Training einsteigen kannst, um dann dein Ziel Tokio 2020 zu erreichen. Da drücke ich dir, ich denke, zusammen mit allen Hörern und Hörern von Tri-Secret Podcast ganz, ganz fest die Daumen. Und ja, ganz, ganz viel Erfolg, Spaß beim Training und dann natürlich auch viel Erfolg bei den Wettkämpfen, die du nutzen wirst, um dich zu qualifizieren.
Super, vielen Dank.
Ich danke dir und wie gesagt, gute Zeit und Grüße an dein Umfeld, an deinen Trainer, an deinen Mann.
Und sehr gut, Maria.
Alles Gute von uns hier.
Danke vielmals.
Danke dir.
In dem Fall. Tschüss, Marco.
Ciao.
Das war die heutige Ausgabe vom Tri-Circuit Podcast mit einem Interview mit Triathlon-Olympiasiegerin Nicola Spierig-Hug. Alle im Interview angesprochenen Links findest du in den Shownotes, in der Podcast-App deiner Wahl beziehungsweise auf der Tri-Circuit-Webseite. Du magst keine weitere Folge des Tri-Circuit Podcast mehr verpassen? Dann abonniere den Tri-Circuit Podcast, ebenfalls in der App deiner Wahl. Der Tri-Circuit ist die offizielle Triathlon-Breitensport-Serie der Schweiz. Sei dabei und teile mit uns deine Erlebnisse und Emotionen. Eine Serie, 11 Destinationen, 1000 Geschichten. Bis zum nächsten Mal.